Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus.
Ich sitze hier mit Silke Volkmann am Konrad-Adenauer-Platz. Es ist kurz nach 10. Und Silke, wir sind hier aus einem besonderen Grund. Magst heute, du mal erzählen, warum sind wir heute hier?
Wir werden heute einen Schweigemarsch machen. Mal eine etwas andere Demonstration, weil wir gemerkt haben, die letzten Demonstrationen in den ganzen letzten Monaten haben nicht so viel gebracht. Also sie haben schon was gebracht, es sind mehr Leute gekommen. Aber es sind die gleichen Reden, wir kennen das alle. Und jetzt haben wir gesagt, wollen wir mal schweigend auf die Straße gehen. Ja. Mit überzogenem Abstand, mit Masken, alle Auflagen erfüllen, damit man es mal visualisieren kann, was abläuft.
Also der Hauptkritikpunkt der ganzen Bewegungen, die sich jetzt im Zuge der Corona-Pandemie gebildet haben, die den Infektionsschutz oder die Infektionsschutzmaßnahmen kritisch beleuchten, die werden aus deiner Sicht nicht richtig wahrgenommen?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, die RKI-Zahlen mal ins Verhältnis zu setzen. Ich glaube, wir gehen ganz oft aufs RKI und gucken mal nach und haben dann Fragen. Ich glaube, keiner aus der Bevölkerung weiß, wie viele Tests momentan durchgeführt werden. Wir sind zurzeit in der Woche bei Tests von 1,5 Millionen.
Ja.
Und dann heißt es so und so viele Infizierte, die aber nicht erkrankt sind. Ne? Aber es wird nur weitergegeben, wir haben jetzt so und so viele Infizierte. Ich glaube, wie viele Tests gab es im März, April?
Es waren
50.000.
Ja. Ne? Genau.
So, und also alleine das ist so der Wahnsinn und die meisten wissen es nicht und sie hinterfragen es nicht. Also dieses, ich muss es leider sagen, dieses Obrigkeitshörigkeit, ne? Das ist jetzt schlimm, aber ich persönlich und in meinem Bekanntenkreis, ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Also ich weiß von einem, der krank war, also mit wirklich schlimme Erkältung, richtig böse. Was hat man uns am Anfang gesagt diesen Jahres? Jeder wird bald jemanden kennen, der gestorben ist, im engen Umkreis, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Das sehen wir nicht und wir sind jetzt 8 Monate weiter.
Ja, also ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, oder auch als Journalist wünsche ich mir einfach eine breite Diskussion, einen breiten Diskurs, in dem alle Stimmen zu Wort kommen.
Ja.
Und das findet im Moment nicht statt. Wir haben eine Situation derzeit politisch, dass einige wenige durch Verordnungen regieren und sozusagen eine parlamentarische Teilhabe ja nicht stattfindet.
Ja.
Ne? Und bisher war das ja auch ein großes Thema bei den oppositionellen Demonstrationen. Ich möchte da jetzt mal eher auf die Querdenken-Demonstrationen hinweisen, bei denen du auch anwesend warst. Ne?
Na, ich war nie vorne.
Also, aber du hast diese Demonstrationen auch erlebt.
Ja.
Und da ist, glaube ich, dein Kritikpunkt, dass du sagst, dass diese Demonstrationen in ihrer Größe letztendlich keinerlei Gehör gefunden haben.
Ja.
Und du jetzt sozusagen einen anderen Ansatz hast, wie du eine Demonstration durchführen möchtest.
Ja, ne? das war nach dem 29. ausschlaggebend. Also was mir extremst aufgefallen ist, und waren wirklich am 1. August waren es ja nur 17.500, die da waren. Und am 29. haben sie, glaube ich, ein bisschen hochgeschraubt. Ich fand faszinierend, also ich muss ja nochmal auf den 1. August kommen. Wir sind ja mit den Friedensfahrzeugen gefahren. Da ist ja der Demozug auch gestartet und er war wundervoll. Und die Leute standen am Straßenrand, sie haben uns applaudiert, sie haben sich bedankt. Es war wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung. Und mein Gefühl war, es waren unheimlich viele aus Süddeutschland da. Viele ältere Menschen, auch weit über 60. Und wo ich sage, das ist noch der klassische Tagesschau-Gucker, ne? Und die auch gar nicht wissen, wo kriege ich noch andere Informationen her. Und ich selber habe nach der Demo am 1. mal kurz noch abends die Tagesschau angemacht und da kam eine Durchsage mit 17.000 und 1.500. Ich dachte, direkt wieder ausgemacht. Sonntags nochmal reingeschaut, weil sie müssen ja jetzt irgendwie korrigieren. Und nein, hat sich nicht korrigiert. Und jetzt stelle ich mal vor, die Leute, die zum ersten Mal auf einer Demonstration waren, machen so eine lange Reise aus Südbayern, ja? Kommen hier hoch, weil sie merken, irgendwas stimmt nicht. Ne? Irgendetwas stimmt nicht. Die kommen nach Hause und gucken dann Tagesschau, Tagesthemen oder Heute-Journal und die reden dann von 17.000 Menschen. Das sind die Menschen, die bringen bei der nächsten Demo wieder 2-3 Leute mit, weil sie sagen, ich war da, das kann nicht sein, es waren mehr. Ne? Aber wir haben ja gesehen, es bringt nichts, wir werden diffamiert, es wird klein geredet und wir sind die Rechten, die Schwurbler, die Covid-Juden, ich kann es nicht mehr hören. Ja, daraus ist die Idee entstanden. Wir haben mit Freunden zusammengesessen, wir waren ziemlich durch und gesagt, ui, regnet. Wir müssen irgendetwas anders machen, und weil so kommen wir nicht weiter. Und das, also für uns ist es jetzt eine Chance zu sagen, schaut her, wir befolgen alle eure Maßnahmen. Wir stehen mit Abstand und wir tragen sogar die Masken, obwohl es ja nicht nötig wäre. Oder mit Maske und dann brauchen wir keinen Abstand.
Ihr habt ja auch jetzt explizit dazu aufgerufen für diesen Schweigemarsch, dass keinerlei Fahnen getragen werden dürfen, ja. Keinerlei Symbole, keinerlei Texte. Das ist euch auch ganz wichtig, dass dieser Schweigemarsch also frei von irgendwelchen Ideologien ja. stattfindet, sondern ja. es einfach eine, in Anführungszeichen, eine bürgerliche Bewegung
ja.
sein Menschen. Soll. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Menschen für Menschen.
Von Menschen für Menschen. Mit dem Hintergrund nochmal darauf hinzuweisen, dass Fragen nicht beantwortet werden seitens der Regierung, seitens der Entscheidungsträger, und dass einfach das Volk oder die Bürger ein Recht darauf haben, umfassend informiert zu werden und dass auch ein umfassender Diskurs stattfindet.
Ja, ja. Das ist das, was wir fordern. Deswegen, viele verstehen das ja nicht, ne? Dieses Schweigemarsch, wir müssen reden. Es ist ja an die da oben gerichtet, ob jetzt die Menschen, die gleich dabei sein werden und die am Rand stehen, ob die das verstehen, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist uns aber relativ egal. Dann müssen sie halt nachdenken oder mal auf die Webseite gehen. Aber es ist ja an die da oben gerichtet. Wir müssen reden. Wir möchten die ganzen anderen Virologen, die Experten hören, andere Seiten kennenlernen. Mehr über die anderen Länder erfahren, wie Schweden, ne? Da laufen ja überall ganz kuriose Sachen.
Und wie würdest du jetzt den Querschnitt der Teilnehmer oder der Organisatoren beschreiben? Aus welchen Richtungen kommen hier die Menschen zusammen?
Aus allen Schichten, würde ich sagen. Und auch vom Alter alles absolut gemischt. Und Arbeitnehmer, Selbstständige, also querbeet, Durchschnitt, alle. Also es ist nicht der klassische Demonstrant
yeah.
mit 25 Jahren, der jetzt einen auf Revoluzzer machen muss.
Also du sagst ganz klar, ein Querschnitt durch die Bevölkerung.
Absolut, ja. Absolut.
Und wenn ich jetzt noch fragen darf, was sind denn deine Hoffnungen für diesen Tag, für diesen Schweigemarsch?
Ich bin lass mich überraschen. Ich kann es wirklich nicht einschätzen, was auf uns zukommt. Aber ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, was ich unheimlich schön finde, dass die Rädchen ineinander passen. Also man geht jetzt nicht mehr hin und sagt, die Querdenker haben das organisiert. Oder es sind ja so viele Gruppierungen. Ne? Wir stehen auf und weiß ich nicht was. Sondern jetzt hat jeder sein Ego zurückgestellt. Und gesagt, nicht Querdenken ruft dazu auf, sondern alle haben das mit unterstützt. Querdenken macht Werbung dafür. Die anderen machen Werbung. Und alle haben verstanden, wir machen das jetzt für uns. Und nicht, ich bin jetzt die Organisation, die geht. Ich denke, das ist ein ganz großer Punkt und ein ganz wichtiger, den wir gesetzt haben. Dass, falls noch weitere Aktionen stattfinden werden, die werden mit Sicherheit stattfinden, dass die Zusammenarbeit besser funktioniert. Das würde ich mir wünschen. Und dass man nicht direkt sagt, also angefeindet wird, oh ja, Schweigemarsch und Maske, ich werde keine Maske tragen. Darum geht es ja nicht. Es geht uns ja um andere Sachen. Ne? Ja. Und wenn das in der Zukunft passiert, also wenn wir das alleine erreichen durch den Schweigemarsch, dann dann bin ich glücklich.
Ja, Silke, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Gerne.
Und ich wünsche euch eine friedliche, eine friedliche Kundgebung.
Nein, Kundgebung oder, ist es ja nicht. Es ist keine Kundgebung. Wir haben nur den Schweigemarsch, der an der Siegessäule enden wird. Und auch da wird es keine Kundgebung geben. Da werden wir eine Schweigeminute einlegen. Die Masken werden fach- und sachgerecht entsorgt, weil die sind ja kontaminiert. Und dann ist das vorbei. Dann gucken wir.
Vielen Dank.
Gerne.
So, ich stehe hier mit Christine.
Ja.
Christine ist das tatsächlich das Gesicht des Schweigemarschs. Und zwar bist du auf dem Einladungsplakat dieses Marschs zu sehen.
Richtig.
Und kannst du mir mal erzählen, warum bist du auf diesem Plakat gelandet? Wo ist das Foto dazu entstanden? Und warum engagierst du dich politisch?
Das Foto ist entstanden. Wir sind Querdenken 7171. Wir sind am 28. nach Berlin gefahren für 4 Tage, um vor Ort dabei zu sein. Und das Foto ist entstanden am 30.8. direkt nach der Festnahme von Nana. Also wir standen praktisch im Bereich direkt neben der Hauptbühne. Und dann bin ich mit dem Polizisten ins Gespräch gekommen, weil ich eigentlich eine Frage hatte. Bin auf ihn zugelaufen. Ich hatte ein Sommerkleid an, Flipflops, also von mir ging wirklich keine Gefahr aus. Und das Erste, was er gemacht hat, ist eigentlich, ich bin auf ihn zugelaufen und er hat seinen Schlagstock auspackt. Sein Schild runtergemacht und seinen Schlagstock auspackt. Ich bin nur 5 Meter von ihm weggestanden und ich war so im Schock. Und da ist dann das Bild zustande gekommen. Das hat jemand festgehalten. Und ich glaube, ich war einfach schockiert über seine Reaktion, dass ich einfach nur als kleine, normale Bürgerin auf ihn zugegangen bin mit einer Frage. Also eigentlich sollte ja die Polizei immer noch dein Freund und Helfer sein. Und ich habe mit dieser Reaktion nicht gerechnet.
Und wenn du mir mal erzählen kannst, was ist dein Beweggrund, dich generell zu engagieren oder kritisch zu äußern gegenüber den Infektionsschutzmaßnahmen der Politik, die gerade stattfindet oder eben nicht stattfindet? Was ist da dein Beweggrund, jetzt so aktiv zu sein?
Meine 2 Beweggründe sitzen momentan zu Hause bei meinem Mann. Das sind meine 2 Kinder. Ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn und ich habe ein großes Freiheitsbedürfnis. Und ich sehe das momentan alles in Gefahr. Und ich möchte einfach nicht, dass meine Kinder in dieser neuen Realität groß werden müssen. Das ist absolut unmenschlich und es ist nicht zu vertreten.
Und was wären deine Wünsche an die Politik, an die Regierung?
Was sind die Wünsche? Dass sie den Mut haben, auch einfach ehrlich zu sagen. Ich meine, man hat am Anfang wirklich nicht gewusst, was es mit dem Virus auf sich hat. Jetzt ist Mitte November. Wir wissen, dass es wirklich keine reelle Gefahr für die komplette Menschheit ist. Ich bin dafür, dass wir unsere älteren Mitbürger, unsere Risikopatienten anständig schützen. Und zwar anständig und nicht nur mit irgendeinem Lappen im Gesicht, der überhaupt nicht verifiziert ist. Es bietet ja absolut keinen Schutz. Im Bundesinnenministerium für Medizinprodukte kann man es nachlesen. In der Regel keine Schutzwirkung nachgewiesen. Und ich finde, Menschen, die wirklich gesundheitliche Probleme haben, die wiegt man ja in einer falschen Sicherheit. Ich finde das absolut fahrlässig. Ich bin kein Corona-Leugner. Es gibt Coronaviren. Jede 5. Grippe war aber auch schon immer durch Coronaviren ausgelöst. Also ich verstehe das Prinzip rein, also es ist wirklich kein medizinisches Thema mehr, es ist ein politisches Thema.
Ja, also du würdest dir wünschen, dass, dass einfach ein breiter Diskurs geführt wird, dass auch tatsächlich wirklich Mediziner gehört werden, die bisher nicht gehört wurden.
Ja, und dass man aus Volk hört. Ja. Die sich schützen möchten, die dürfen sich schützen, die dürfen den ganzen Tag Maske tragen. Die Menschen, wo das Bedürfnis haben, sich einer Schutzimpfung zum Unterziehen, die dürfen das gerne tun. Aber ich bin als freier Mensch geboren und ich möchte für mich meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin für Selbstbestimmtheit. Jeder, der sich impfen lassen möchte, darf sich doch gern impfen lassen und ist ja dann im Schutz. Aber ich finde nicht, dass man die ganze Welt maßregeln kann und in einen Zwang stülpen. Nein, fertig, nein. Wir sind freie Menschen.
Ich danke dir sehr, Christine.
Ich danke dir, Thomas.
So, der Demonstrationszug, der läuft jetzt schon eine gewisse Weile.
Und ich wollte dich einfach mal fragen, wie läuft's bisher?
Ja, es läuft. Genauso wie wir uns erwartet haben. Alles friedlich, alles ruhig. Die Polizei macht überhaupt keinen Ärger. Vorhin gab es eine Engstelle auf der Straße durch eine Baustelle. Da hat man uns auch einfach durchgehen lassen, obwohl die Abstände dort ein wenig enger wurden. Also bis jetzt alles so, wie es geplant ist.
Ja, und auch so, wie ich es wahrnehme, ist es so, dass alle Teilnehmer sich an die Vorgaben halten. Die Masken werden getragen.
Genau.
Also es gibt eigentlich wirklich keinen Grund zu.
Das war ja unser Ziel, dass wir gesagt haben, wir halten alle Vorstellungen der Polizei, der Ordnungsbehörden ein und wollen einfach nur öffentlichkeitswirksam hier unsere Demonstration abhalten, und das gelingt uns bis jetzt ganz gut.
Ja, dann einen guten weiteren Verlauf.
Dankeschön.
Ich darf jetzt mit einem Herrn sprechen und ich wollte
Vielen
fragen,
Dank für den Herrn. Ich bin einfach nur ein alter Mann.
Ein alter Mann, also quasi ja auch Risikogruppe.
Natürlich.
Jetzt bin ich sehr ketzerisch. Und darf ich fragen, warum nehmen Sie heute an diesem Schweigemarsch teil?
Ich habe zwar nicht begriffen, warum es ein Schweigemarsch ist, aber ist ja in Ordnung. Ist ohnehin alles gesagt. Was soll man hier noch reden?
Ja, das Motto ist, es ist alles gesagt, lass uns reden.
Ja, mit wem? Das ist doch die Frage. Also die Leute hier wissen, um was es geht. Die Leute, die uns regieren, haben offensichtlich ja was völlig anderes vor. Als Frau Merkel zum ersten Mal den Coronavirus verkündete, eine Erkrankung der Atemwege, gefährlich, habe ich auf einen Satz gewartet, nämlich, hört auf zu rauchen. Das kostet nichts. Und jeder weiß, dass das die Atemwege enorm belastet. Kein Wort davon. Ich nehme an, dass die Tabakindustrie sie vorher geschmiert hatte.
Und wenn ich Sie fragen darf, was ist Ihr Hintergrund? Sind Sie Berliner? Was war Ihr Beruf, wenn ich fragen darf?
Ja, ich war immer freitätig. Also Beruf in dem Sinne habe ich nicht. Deshalb bin ich auch nicht klassisch versichert. Und wissen Sie, als die Bundeswehr mich ziehen wollte, das war 1962, direkt nach dem Abitur in Nordhessen, haben sie mir erklärt, als Kriegsweise kann ich nur halbweise sein, weil ich ja keinen Vater habe, nur eine Mutter. Damals war das so. Da habe ich mir gedacht, mit dem brauchst du nicht zu reden. Bin in den nächsten Zug geklettert und nach West-Berlin gefahren. Damit war ich raus. Das ist meine Grundeinstellung. Also wenn es sein muss, muss man vielleicht auf jemanden schießen. Aber bitteschön, das entscheide ich selber. Das lasse ich mir nicht von irgendjemand erzählen. Also, ich bin da völlig ungeeignet für solche Dinge.
Ja. Und wenn ich fragen darf,
alles.
Ja, wie erleben Sie jetzt diese Zeit? Wie erleben Sie die Oppositionsbewegung? Warum engagieren Sie sich jetzt hier? Warum sind Sie hier dabei?
Also, ich trauere um Volker Pisper. Volker Pisper hat mir sehr viel beigebracht über die Wirklichkeit. Und er hat es. Kennen Sie den?
Ja, Volker Pispers kenne ich. Großartiger Künstler, Kabarettist.
Ja. Spitzenmann.
Ja.
Ich habe immer gedacht, der muss in die Schule. Ich habe immer nicht begriffen, warum die Leute lachen. Denn das, was er erzählte, war ja wirklich nicht zum Lachen.
Ja.
Also ich habe atemlos an ihm gehangen. Und dann hat er aufgehört, leider. Jetzt haben wir Gott sei Dank einen Haufen Leute im Internet, die sich darum kümmern, dass das, was wir hier sozusagen von oben runter in der U-Bahn überall dauernd erzählt kriegen, dass das Quatsch ist. Ich meine, der Schiffmann nimmt ja alle die Daten auseinander und klamüsert die rum und gibt alle Quellen an. Und das scheint mir sehr glaubwürdig.
Ja,
ich habe das Gefühl, wir leben in einem, ich kann das gar nicht ausdrücken, also die Menschheit ist geisteskrank oder was?
Also was ganz eindeutig ist, ist, dass derzeit keinerlei Diskurs mehr stattfindet.
Naja, es findet auch keinerlei Ansteckung statt. Oh Gott, nochmal.
Ja.
Also ich laufe hier mit dem Lappen rum, weil die gesagt haben, ich soll mir einen vorhängen. Okay, von mir aus, ich fahre ja auch U-Bahn mit dem Lappen, was soll's.
Ja.
Aber das ist alles Quatsch. Und selbst Drosten hat erklärt, das Ding nützt nichts. Können wir uns auch einen Maschendrahtzaun vors Fenster hängen, damit die Mücken draußen bleiben. Also, es ist mir unbegreiflich eigentlich. Und zwischendurch bin ich verzweifelt. Ja. Und da denke ich, um Gottes Willen, ich habe Kinder, ich habe Enkel, ich habe ein paar Urenkel.
Mhm. Oh. Ja.
Und wenn ich fragen dürfte, noch eine letzte Frage hätte ich an Sie. Was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft, für die nahe Zukunft?
Das Ende dieses gottsverdammten marktwirtschaftlichen Kapitalismus. Das ist die Basis. Das ist das, was uns den ganzen Scheiß eingebrockt hat. Und jetzt müsst ihr halt die Wirtschaft irgendwie korrigieren. Also muss man den Leuten Angst machen. Das funktioniert ja immer. Und die sind ja in Panik zwischendurch. Also ich bin auf einem kleinen Boot gefahren, auf so einem offenen Boot bei Usedom. Da hat jemand gesagt, warum tragen Sie keine Maske? Das ist verantwortungslos. Ich sagte, Mann, wir sind ja hier im Freien. Zu was denn das nur? Der war völlig aus dem Häuschen, der arme Kerl. Der hatte so eine Angst. Ich meine, die kann ich ihm auch nicht nehmen. Da hilft mir alles nicht. Es ist so verrückt, das alles. Es lässt sich gar nicht beschreiben. Ich hätte nie gedacht, ich habe immer an dem Dritten Reich rumgebastelt. Ich bin ja Jahrgang 42, also noch im Krieg geboren und habe so komische Erinnerungen. Da habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass von heute auf morgen plötzlich alle Leute ihren rechten Arm hochreißen?
Ja.
Und die paar, die es nicht tun, werden angerülpst.
Ja.
Mittlerweile kann ich es mir vorstellen.
Ja, also das war auch immer eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Meine Großmutter war im Widerstand damals und hat mir eigentlich genau das beschrieben, was wir jetzt erleben. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell
so
gehen kann.
Einfach, so einfach.
So einfach.
Da setzt sich unsere Kanzlerin dahin und erzählt einen Schmarren und alle Leute scheißen sich in die Hose anschließen. Es ist unglaublich.
Ja. Also, ich glaube, wir alle, die hier sind, hoffen, dass ja wieder die Ratio Einzug hält in die Gesellschaft.
Endlich mal.
Endlich mal.
Ich will noch etwas anfügen. Ich war auf Usedom ein paar Tage, habe mir ein Kriegsschiff angesehen, das da ein Museum ist. Und das russische U-Boot, das da schon lange liegt, als Museum auch. Und mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, welche ungeheuren Mengen an Ressourcen, an Grips, an Ingenieurkunst, an Material, an Geld, an Arbeit, wir in diesen gottverdammten Kriegsgeschichten stecken.
Ja.
Und zwar immer schon.
Ja.
Also solange ich denken kann.
Ich meine, der vorgeschlagene Bundeshaushalt für 2021 der Bundesrepublik Deutschland sieht ja auch eine Steigerung des BLHs auf 2,6% vor, was ja auch Milliarden sind. Und ja.
Mir geht es ins Insgesamt, diese ganze Apparatur ist nur zum Zerstören da. Nur zum Zerstören. Und keiner regt sich auf. Das verblüfft mich ja auch. Also ich habe da plötzlich gedacht, in welchem Film bin ich hier? Wir machen das hier als ganz selbstverständlich, unser Verteidigungsminister. Vor was sollen wir uns denn verteidigen? Verdammt nochmal, es greift uns doch keiner an. Oh. Ein Wahnsinn. Da ist sozusagen unsere Corona-Geschichte nur noch so ein Sahnehäubchen obendrauf, auf diesem kompletten Irrsinn, in dem wir hier leben.
So, ich darf jetzt hier mit zwei Herren spazieren und ich wollte fragen, kurz, warum sind Sie heute hier?
Ich bin hier, weil ich schon seit dem 29. hier bin quasi und einen meiner Wohnsitze jetzt hier in Berlin quasi genommen habe. Nach dem Motto, wir kommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt. Oder die Wurzel einer Lösung. Und die entscheidendste Lösung sehe ich jetzt nicht drin, oder auch nicht das entscheidendste Problem in diesen Einzelfragen über Corona, sondern in der Gefährdung für die Demokratie. Denn Demokratie heißt eigentlich, dass die Menschen die verschiedenen Standpunkte sehen können und die Argumente dafür und dagegen sprechen,
ja,
um frei wählen zu können.
Ja, und das ist aus Ihrer Sicht derzeit überhaupt nicht gewährleistet.
Die Gefahr, dass die Demokratie wegrutscht, besteht schon ewig lange.
Ja.
In dem Sinne, dass Lobbys, Wirtschafts- und Machtlobbys, das Geschehen mehr bestimmen als Wählerwille.
Ja.
Da hat der Herr Seehofer mal in einer Talkshow gesagt, die, die im Parlament sitzen, haben nicht das Entscheiden.
Genau, ja.
Und die, die das wirklich entscheiden haben, sitzen nicht im Parlament.
Ja.
Schon da hätte der totale Aufstand erfolgen müssen, wenn die Menschen nicht so wie die Hammelherde trotten würden und übersehen würden, dass ihnen das Herz der Demokratie und der Freiheit genommen ist.
Ja, ja.
Und dann kommt dazu die Gefahren durch die Digitalisierung, wo jemand wie in Berlin hier, Professor Harald Welzer, schon auch seit langem darauf hingewiesen hat, welche Gefahr eines Wegrutschens in einen Überwachungs- und Kontrollstaat damit gegeben ist.
Ja.
China ist ja ein Modell, was wir schon vor Augen haben.
Ja. Ja.
Das heißt, auch da besteht massivster Grund, sich wirklich zu überlegen, wo sind die systemischen Gefahren und die systemischen Fehler und wo wäre die systemische Lösung.
Ja.
Und dann kommt natürlich jetzt dazu noch der nachlässige Umgang mit den Gefahren der kommenden Generation durch die Klimazerstörung und Naturzerstörung. Und jetzt sowas wie Corona, was, wie ich hoffe, eben ein Tropfen sein kann,
ja,
der das Fass vielleicht auch immer noch einmal zum Überlaufen bringt, was längst hätte als überlaufend erkannt werden müssen.
Ja.
Indem nämlich hier die Demokratie auch stark missachtet wird, weil sogar ein massiver Anteil an Wissenschaftlerstimmen untergebuttert wird,
ja,
und einseitig verzerrt,
ja,
die Argumentelage nur dargestellt wird.
Ja.
Deshalb bin ich Teil dieses Freiheitscamps, was gekommen ist, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt.
Ja.
Und im Gandhi-Sinne, wir wollen die Lösung sein, auch im gemeinschaftlichen und systemischen Sinne.
Hm.
Das will ich vorleben, das mache ich schon seit 30 Jahren mit der von mir gegründeten Schenker-Bewegung.
Mhm.
Da findet man alles Wichtige bei global-love.eu.
Mhm. Werde ich auch noch drunter schreiben, sehr gerne.
Bin ja selber aus dem Staat ausgetreten, habe meine Papiere abgegeben,
ja,
lebe völlig ohne Geld,
mhm,
weil ich denke, wir sollten unmittelbar den Gedanken der Menschheitsfamilie verwirklichen.
Mhm.
Und Familien funktionieren nicht durch Gesetzbücher und Geld oder Tauschhandel, sondern dass man sich so verbunden fühlt, dass man gemeinsam Probleme bespricht und löst und dieses berühmte familiäre oder geschwisterliche Teilen verwirklicht.
Mhm.
Das alles sind die Gründe, warum ich mich zum Teil dieses Widerstandsfeldcamps hier auch in Berlin gemacht habe,
hm,
was im Moment auch weitergeht mit Zelten am Tipi-Platz beim Kanzleramt.
Mhm.
Und ich gedenke, also erst einmal, ja klar, Moment, rutsch mal runter. Ich gedenke einerseits, dieses Camp hier nicht abwürgen zu lassen,
ja,
weil es gab ja sogar vom Verfassungsgericht dann so Aussagen wie, in der Pandemiezeit kann man eigentlich kein Camp genehmigen.
Ja, ja,
gleichzeitig werden in Deutschland an anderer Stelle Camps genehmigt.
Ja, ja,
auch mit ausdrücklicher Zustimmung des Verfassungsgerichtes, was ich weiß. Also ich möchte nicht, dass damit mehrererlei Maß gemessen wird. Und wenn wir diese Gefahr wirklich sehen, dass hier die Demokratie wegrutschen könnte in eine digitale Big Brother-Diktatur, dann ist das die größte Bedrohung überhaupt. Und dann müsste man sagen, wenn irgendein Camp in diesem Land zu genehmigen ist, dann ist es ein demokratiebesorgnis Camp vor den Toren der Macht.
Mhm.
Und ich habe hier mehrere solche Zeltplatzbesetzungsversuche auch gemacht, die von der Polizei geräumt wurden. Ich habe der Polizei gesagt, da muss ein fairer Umgang mit möglich sein. Wir müssen so einen demokratiebesorgnis Campplatz zugestanden bekommen. Sonst wird das ein Dauerkonflikt, weil Leute wie ich das dann nicht mehr hinnehmen werden.
Ja.
Wir sehen es so, wie der Robert F. Kennedy das gesagt hat bei seiner Rede am 29. Wieder mal läuft wohl in Berlin für die Welt die entscheidende Frontlinie,
ja,
gegen den Totalitarismus.
Ja.
Und die, die jetzt hier sich querstellen, die stehen zwischen denen, die diese Diktatur herbeiführen wollen, und unseren Kindern, die die Leidtragenden,
mhm,
sein werden. Deshalb, dieses Camp muss genehmigt werden und es muss der Hebel sein können bis hin zu einer wirklichen Lösung.
Mhm.
Und die Lösung wird eine ehrliche, freie Argumentekultur sein, wo nicht mehr untergebuttert wird für Lobbyinteressen oder Machtinteressen, sondern wo wir Mechanismen schaffen, dass auch die leisesten Stimmen Gehör finden, wenn die Argumentequalität stimmt. Dass es nur noch nach Argumentequalität geht, fürs Wohl des Ganzen. So eine Konsensdemokratie,
mhm,
müssen wir herbeiführen.
Mhm.
Und die muss auch wirklich revolutionäre, neue Gedanken zulassen. Wie zum Beispiel, dass wenn hier in Deutschland jetzt bei einer Wahl 98% zustimmen würden zu einem Angebot irgendeiner Regierungspartei, wo die Regierungspartei sagt, wählt dies, dann habt ihr am Ende mehr Geld im Portemonnaie und könnt mehr konsumieren. Dann ist das keine wahre Demokratie, weil die Mehrheit hier in diesem Land trifft Entscheidungen, die weltweit wirken. Die verhungernden Kinder in der dritten Welt, die Kinder der Zukunft, sind die Leidtragenden, wenn wir hier nach kurzsichtigen Konsuminteressen Wahlentscheidungen treffen. Also auch wenn 98% hier sogar für so eine Entscheidung wären, würden Minderheiten in zerstörerischer und massenmordender Weise über Mehrheiten verfügen.
Ja.
Wir brauchen wirklich eine grundlegende Neugestaltung der Demokratie, dass sie zu globaler Verantwortlichkeit fähig wird. Und dazu müsste auf jeden Fall gehören, dass bei jeder Entscheidung als entscheidende Mehrheit die Kinder der Zukunft gelten.
Ja. Da denke ich, dass ein ganz großer Aspekt sein wird, überhaupt erstmal Demokratie zu lernen oder wirklich zu lernen, Mitmenschlichkeit zu lernen, Achtsamkeit. Und ja, ich hoffe, dass in dieser großen Krise zumindest eine Chance liegt für diese Verbesserungen, die dringend.
Ich hätte noch einen Punkt. Ich glaube eben als entscheidendes Werkzeug der Veränderung ist auch wichtig, dass wir all das lernen mit Empathie und so weiter. Aber ich glaube, es gibt wirklich ein klar erkennbares, zentrales Werkzeug für die Umgestaltung. Und das wäre eine wirklich erste freie Argumente-Plattform. Denn ich beschäftige mich damit seit 30 Jahren und ich bin hingegangen zu den Experten für politische Bildung, auch hier in Deutschland. Gibt es ja so Netzwerke wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, transformatives Lernen. Da habt ihr hier in Berlin die Expertin Mandy Singer-Brodowski an der Universität. Und ich bin in die Vorlesungen der Leute gegangen. Und ich habe gesagt, gibt es hier in diesem Land das, was doch eigentlich das Herzstück der Demokratie sein müsste oder überall ein Herzstück von Demokratie, nämlich eine freie Argumente-Plattform, wo alle Argumente sichtbar werden, damit die Wähler auch die freie Wahlübersicht haben, also wo alle Argumente sichtbar werden, und wo zumindest der Anspruch besteht, dass es nach Argumentequalität gehen soll, statt Korruptionseinflüssen. Also nicht Macht- und Geldlobbys. Und ich habe immer die Antwort bekommen, diese Experten kennen keine einzige Bildungsplattform hier in Deutschland, die eine solche freie Argumente-Plattform ist. Und sie kennen keine Initiative, die so etwas jetzt nennenswert herbeiführen wollte. Wir brauchen als Herzstück von Demokratie so eine freie Argumente-Plattform. Und nicht nur in irgendeiner Ecke, entlegenen Ecke, sondern mit der gesamtgesellschaftlichen Relevanz, die es braucht, damit dadurch wirklich Demokratie verwirklicht wird.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ich darf hier mit einem jungen Mann stehen, den ich auch hier auf dem Demozug getroffen habe. Wir stehen mittlerweile, wir stehen hier an der Siegessäule. Und ich wollte fragen, warum bist du heute hier?
Ich bin heute hier aus verschiedenen Gründen. Unter anderem natürlich bin ich in erster Linie erstmal gegen die Maßnahmen, gar keine Frage. Die ganze Sache geht aber noch viel weiter. Ich bin dagegen, dass mir gesagt wird, Demokratie besteht daraus, dass ich alle 4 Jahre irgendwo hingehe, meine Stimme abgebe und diese in eine Urne werfe. Wenn ich meine Stimme abgebe, habe ich keine mehr. Wenn ich keine Stimme mehr habe, kann ich nicht mehr Nein sagen. Gebe ich diese Stimme ab und werfe sie in eine Urne, ist das für mich ein ganz klarer symbolischer Akt. In eine Urne kommen für mich die verbrannten Überreste von Leichen. Ja. Und man wählt und hofft, dass die Partei, die man gewählt hat, eine Mehrheit bekommt oder eine koalitionsfähige Mehrheit, dann hofft man, dass die Wahlversprechen, die sie selber gehalten haben, 1 oder 2 Wochen danach überhaupt noch etwas gelten, was in den allerseltensten Fällen der Fall ist. Und letztendlich bilden sich oft fast immer Koalitionen, die letztendlich genau das Gegenteil von dem machen, was sie versprochen hatten. 1998 haben viele Menschen die Grünen gewählt, weil sie endlich eine Partei haben wollten, die gegen Krieg ist, die Kriege verhindert. Kurze Zeit später sind die Grünen in den illegalen Angriffskrieg gegen Jugoslawien gezogen und haben alle ihre Wähler verprellt. Die Wähler haben aber nicht 1998 nicht nur die Grünen gewählt, sie haben auch die SPD gewählt, eine Arbeiterpartei. Diese Arbeiterpartei hat wenige Jahre später die arbeitnehmerunfreundlichste Reform durchgesetzt, die es jemals in der bundesdeutschen Geschichte gab. Die Menschen wählen die CDU, weil es angeblich eine konservative Partei ist, die in der Flüchtlingskrise, würde ich sagen, eher eine ablehnende Haltung hat. Die CDU ist die Partei, die die meisten Flüchtlinge gesetzeswidrig in der Geschichte der bundesdeutschen Republik ins Land gelassen hat. Wie man das bewertet, steht jedem selbst zu. Aber es ist erstmal ein Rechtsbruch gewesen und es wurde niemand gefragt. Die FDP wurde damals gewählt, weil es eine Steuersenkungspartei war. Kurz nachdem sie mit dem größten und besten Wahlergebnis gewählt wurden, haben sie die Steuern um 3% erhöht. Man sieht, es ist vollkommen egal, wie man wählt. Sie machen, was sie wollen. Die Abgabe der Stimme verändert überhaupt nichts. Die Parteien tun in den allermeisten Fällen entweder das Gegenteil von dem, was sie gesagt haben, oder sie tun, was sie wollen. Ob das jetzt dem Wählerwillen entspricht, ist letztendlich egal. Kurz vor der Wahl gibt es dann noch ein paar Geschenke, Versprechungen. und dann heißt es wieder, und wenn du was zu sagen hast, wenn du dich beschwerst, heißt es auch, hey, du hast doch gewählt. Und ich wähle deswegen schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr, weil ich dieses System so nicht unterstützen will, weil ich nicht sagen will, dass ich damit einverstanden bin. Ich bin nicht gegen Demokratie, ganz im Gegenteil, ich bin für Demokratie, aber ich möchte mitentscheiden. Ich möchte gefragt werden, wenn wir in illegale Angriffskriege ziehen, ob ich damit einverstanden bin. Ob ich damit einverstanden bin, dass Menschen getötet werden, die ich nicht kenne und die mir nichts getan haben. Die in meinem Namen auch mitgetötet werden. Ich lebe hier, ich bin Teil dieser Gesellschaft, also ist es irgendwo, ob ich will oder nicht, auch in meinem Namen. Und ich bin absolut dagegen. Ich möchte ein Mitspracherecht bei wichtigen Sachen. Ich möchte nicht dabei mitsprechen, ob die Einfuhrsteuer für richtig gebogene Bananen um 1,5% erhöht wird. Ist okay, wir müssen nicht über jeden Scheiß abstimmen, aber die wirklich wichtigen Dinge. Und ich denke, dass auch eine Köchin, eine alleinerziehende Mutter, ein Vater, der auf dem Bau arbeitet, ich glaube, die sind in sich menschlich gereift genug, um über solche wichtigen Entscheidungen abstimmen zu können. Ich bin mir absolut sicher, würden wir diese Abstimmung haben, hätten wir keinen Krieg. Ja, wir hätten, wahrscheinlich hätten wir nicht mal so eine große Rüstungsindustrie, ja, auch wenn viele Arbeitsplätze darin drängen. Ja.
Und was wäre jetzt dein Wunsch für die nächste Zukunft?
Oh, das ist gut formuliert. Als erstes brauchen wir mal eine kritische Masse. Also wir sind schon sehr viele, auch wenn ich mich umschaue. Auch wenn ich mich an die Demos erinnere, 1.8., 29.8., Konstanz, Karlsruhe, wo auch immer ich gewesen bin. Aber noch nicht genug. Ja, wir brauchen eine kritische Masse, genug Leute, die angenervt sind, die sagen, es geht so nicht mehr weiter. Die aber auch, und das ist wichtig, sich informieren, die sich mit Wissen bewaffnen, die sich wirklich kritisch und sachlich mit allen Quellen auseinandersetzen, die dann, sagen wir mal, KenFM genauso kritisch betrachten, wie sie eine ARD betrachten. Ja, ich sage nicht, glaubt KenFM und nicht der ARD. Auch wenn ich der Meinung bin, dass KenFM deutlich häufiger oder meiner Meinung nach seines Wissens und Gewissens nach immer die Wahrheit sagt, während die ARD meiner Meinung nach dies nicht tut, ganz im Gegenteil. Ja. Aber prüft alle Quellen genau, informiert euch, bewaffnet euch mit Wissen, überlegt euch, wie ihr es jetzt findet, überlegt euch, was ihr wollt, lasst uns dann alle miteinander reden, weil wir müssen diese Gesellschaft alle zusammen gründen, das schafft nicht einer alleine oder eine Gruppe für sich. Lasst uns nicht denen da oben die Hoheit darüber, die Macht darüber zu bestimmen, wie diese Gesellschaft aussieht. Und wir können aber wirklich nur diskutieren und zu einem konstruktiven Schluss kommen, wenn die Leute sich wirklich informieren. Ich merke auch, wie gesagt, auch bei diesen Demos, dass da auch immer noch oft in eine Richtung recherchiert wird. Ich kenne das. Man sucht Dinge oft so, man recherchiert oft so, dass man versucht, das, was man selber denkt, zu bestätigen. Von diesem muss man wegkommen. Man muss es versuchen, ganzheitlich zu betrachten. Lasst uns alle miteinander reden. Lasst uns als Menschen in erster Linie den anderen erstmal als Mensch sehen. Nicht als religiösen Mensch, nicht als weiblichen Mensch, nicht als, wir hatten das schon, ja. Lasst uns die Menschen sehen, miteinander sprechen, uns alle, soweit wir es können, miteinander an den Tisch setzen. Und uns eine Gesellschaft nicht ausdenken. Lass uns über eine Gesellschaft philosophieren, diskutieren, eine Gesellschaft gründen, die für alle möglichst viele gut ist, möglichst wenige Menschen hinten abfallen. Wir können es nicht allen recht machen, es wird nie möglich sein. Aber lass uns eine gründen, wo möglichst wenige Menschen leiden, hungern, sterben oder unter Krieg, Folter, was auch immer leiden müssen. Das ist möglich. Es ist möglich, wir müssen es nur wollen. Aber momentan wird halt von oben alles dafür getan, dass es nicht so ist.
Ich danke dir sehr. Also ich stehe hier mit der lieben Andrea Drescher.
Wir haben uns ja schon im Interview kennengelernt.
Genau, und du hast ja hier fleißig mitorganisiert bei dem Schweigemarsch.
Ja.
Und ich wollte dich einfach nur kurz fragen, was sind so deine Eindrücke?
Also ich bin positiv überrascht, dass sie uns haben laufen lassen, dass es so angenehm abging. Die Zusammenarbeit mit der Polizei war nach den Erfahrungen vom 29.08. wirklich nur kooperativ, zumindest soweit ich es mitbekommen habe. Es gab keinerlei Störungen. 95% der Teilnehmer, der Teilnehmenden waren kooperativ. Es gab keine unnützen,
ich will keine Maske tragen,
Diskussionen. Also die Menschen, die da waren, haben verstanden, dass wir ganz bewusst provozieren wollten mit den schwarzen Masken. Und das, denke ich, ist sehr positiv.
Ja. Und kannst du dir vorstellen, dass derlei Schweigemärsche eine gute und sinnvolle Wahl sind in dieser Zeit, auch in Zukunft?
jede Aktionsform hat ihren Sinn. Die Bühne hat ihren Sinn, der Schweigemarsch hat seinen Sinn, Spontan-Demos haben ihren Sinn, Flashmobs haben ihren Sinn, Streiks haben ihren Sinn. Alles, was friedlich ist, hat seinen Sinn. Und ich denke, jeder soll die Aktionsform wählen, die ihm passt. Also für mich war das schon eine ziemliche Überwindung, heute mit Maske rumzurennen. Ich bin Schwindelpatient, ich vertrage keine Maske. Mir ist zwischendurch auch mal schwindelig geworden. Dann habe ich die Maske wegtun müssen. Aber das hat dann keinen mehr gestört während des Marschs. Also ich kann nicht auf Dauer mit Maske laufen. Aber ich denke, jede Aktionsform hat ihren Sinn. Wir müssen einfach zeigen, dass wir mit dem nicht einverstanden sind. Und wenn Sie andere Aktionsformen, aus welcher Grund auch immer, gewaltsam unterbinden, dann muss man halt die wählen. Hm. Man darf nur nicht aufhören zu protestieren.
Hm. Ich danke dir.
Danke dir.